liebe ja, Gemeinde, in seinem Kinderbuch Higgledy Piggledy Pop beschreibt Maurice Sendak die Geschichte der kleinen Hündin Jenny, die zwar alles hatte, aber der trotzdem etwas fehlt. Ich zitiere: Jenny schlief auf einem runden Kissen im oberen und auf einem viereckigen Kissen im unteren Stockwerk. Sie hatte einen eigenen Kamm, eine Bürste, zwei verschiedene Pillenfläschchen, Augentropfen, Ohrentropfen, ein Thermometer und einen roten Wollpullover für kaltes Wetter. Und sie hatte zwei Fenster zum Hinausschauen und zwei Schüsseln für ihr Futter. Und trotzdem war ihr das alles zu wenig. Und so antwortet sie dann auch auf die Frage, warum sie denn fortgehen wolle, was sie nämlich vorhat: Ich wünsche mir etwas, was ich nicht habe. Es muss im Leben mehr als alles geben. Bei Maurice Sendak in diesem Kinderbuch macht sich die kleine Hündin Jenny dann auf den Weg, auf diese Suche nach dem Meer. Und sie erinnert natürlich nicht nur Kinder daran, dass man unzufrieden sein kann, obwohl man doch eigentlich alles hat, und dass man sich selbst auf die Suche nach diesem Meer machen muss, diesem Meer nach dem, was dem Leben Sinn gibt und was letztlich das Herz erfüllt. Das ist eine sehr alte Suche, die, glaube ich, auch jede und jeder von uns kennt. Auf dieser Suche befinden sich Menschen aber auch nicht erst seit heute, das ist auch kein modernes Phänomen. Auch der junge Mann, der im Evangelium an Jesus herantritt, der ist von dieser Frage nach dem Meer getrieben. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu empfangen? Was kann ich tun, um ein Leben zu leben, das sich wirklich lohnt? Ein Leben, das vielleicht tatsächlich den Namen Leben überhaupt verdient und das nicht so leer ist, wie ich es manchmal empfinde, nicht so oberflächlich, nicht so vorgefertigt, nicht so stumpf oder so banal oder so langweilig oder so immer wieder sich wiederholend, so eintönig, wie es mir vielleicht manchmal vorkommt. Was kann ich tun, um ein Leben zu leben, das aus mehr besteht als aus dem, was ich habe? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu empfangen? Ich glaube, ich hoffe zumindest, dass das eine Frage ist, die uns auch heute noch zumindest als Glaubende umtreibt. Interessant ist ja, dass ich eine Reihe von Antworten auf diese Frage auch in den letzten 2000 Jahren nur sehr unwesentlich geändert haben. Denn schon zur Zeit Jesu und auch davor sahen viele Menschen die Garantie für ein erfülltes Leben in Reichtum und Besitz. Und dem jungen Mann im Evangelium geht es da anscheinend nicht anders. Es heißt dann ja auch über ihn, er hatte ein großes Vermögen, konnte sich also auch einen bestimmten Lebensstil erlauben, konnte sich auf das verlassen, was er hatte. Auch heute ist das ähnlich. Ein Blick in die Werbung reicht da immer aus. Es gibt ja keine schönere Schule für das Leben als ein Werbespot, wo einem direkt suggeriert wird, was alles ein erfülltes Leben möglich ist, welches Handy man sich leisten sollte, welches Haarshampoo man nimmt oder welches Duschgel, welches Deo die Frauen anzieht oder auch die Männer, welches die richtigen Banken sind und welche Versicherungen uns so versichern, dass wir unser Auskommen haben und dass es sogar cool ist, Spießer zu sein, wenn man sich bei einer bestimmten Bausparkasse dann ein Eigenheim leisten kann. Man hört zwar oft, dass Geld allein nicht glücklich macht, aber ich glaube, der am häufigsten zu hörende Zusatz unserer Zeit ist: Nein, es macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. Auch Jesus gibt dem jungen Mann im Evangelium eine Antwort auf seine Frage: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Du kennst doch die Gebote. Und er verweist so auf eine der Grundüberzeugungen des jüdischen Glaubens, dass die Gebote den Menschen von Gott gegeben sind und dass die Gebote der sichere Weg sind, ein Leben in Fülle zu erlangen. Der junge Mann erweist sich ja auch als ganz verständlich und offen für die Antwort Jesu, ja sogar mehr, er tut das ja alles schon. Und eigentlich könnte an dieser Stelle die Geschichte zu Ende sein. Jesus hat die Frage des jungen Mannes beantwortet, aber er ist trotzdem nicht zufrieden. Und er scheint mit seiner Antwort weiter zu fragen, das tue ich alles ja schon und trotzdem bleibt die Leere, trotzdem fehlt das Meer, die Fülle. Und so bleibt er weiter auf der Suche. Jesus wendet sich diesem jungen Mann zu. Er sah ihn lange und voll Liebe an, heißt es im Evangelium, und dann macht er ihm ein Angebot. Geh und verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Jetzt ist dieser Text ein Klassiker, wenn es an Bibelstellen oder um Bibelstellen geht, die herausgesucht werden, wenn man Texte für das Ordensleben sucht. Das Folge mir nach wird dann manchmal sehr eng darauf bezogen, als ob es immer gleich darum geht, dass man ein Kloster gehen müsste oder Priester zu werden oder Nonne oder Ordensschwester. Und natürlich passt diese Erzählung auch gut zu Lebensentscheidungen, mit denen man verbindet, dass ein Mensch um der Nachfolge Jesu willen alles aufgibt. Allerdings führt diese Auslegung natürlich zu einer Verengung, so als ob jetzt Nachfolge Jesu nur noch eine Sache für Profis wäre und es gar keine normalen Möglichkeiten mehr gäbe, das zu tun, was Jesus da eigentlich tut und sagt. Jesus weist den jungen Mann auf einen Mangel in seinem Leben hin. Eines nämlich fehlt dir noch: Du hast keinen Schatz im Himmel. Diesen Schatz aber kann nur der finden, der sich nicht abhängig macht von dem, was er hat oder von dem, was er sich leisten kann. Es geht also hier gar nicht um die besondere Berufung zur Nachfolge, sondern um den Weg, zu dem jeder und jede Glaubende eingeladen ist. Seinen eigenen Schatz zu finden. Diesen Schatz, den kann aber auch nur die oder der finden, der begreift, dass wir das Beste im Leben eben nicht mit eigener Anstrengung hervorbringen. Das Schönste an uns, das, was uns kostbar und einmalig macht, das ist ein Geschenk, das wir von Gott empfangen haben. Und ich glaube, dass dieses der Blick ist, dem Jesus letztlich diesem jungen Mann auch auf das Leben ermöglichen will. Du selber bist kostbar und wertvoll, du hast diese ganzen Dinge eigentlich nicht nötig. Und Nachfolge besteht zu einem großen Teil darin, das für sich einzusehen und dann sich auf Jesus Christus im Leben zu verlassen. Die Reaktion des Mannes ist bekannt. Er geht weg. Der Mann mit der Erfahrung, dass Geld zwar nicht glücklich macht, aber wenigstens ungemein beruhigt. Er geht weg, betrübt und mit traurigem Herzen, wie das Evangelium extra betont, und wählt dann doch Ruhe und Sicherheit anstelle von Leben, Erfüllung, seinem Schatz und dem Heil. So jedenfalls scheint es auch Jesus zu sehen, der ihn ziehen lässt. Ja, und dann fällt er das berühmte Wort vom Kamel und dem Nadelöhr. Das ist kein verurteilender oder richtender Satz, sondern aus diesem Wort, da spricht vielleicht eher so etwas wie Mitgefühl. Wie schwer haben es Menschen, die nur auf das vertrauen, was sie haben und sich nicht von falschen Sicherheiten trennen können. Natürlich braucht auch jeder Mensch ein gewisses Gefühl an Sicherheit. Das Evangelium und auch Jesus wendet sich ja nicht grundsätzlich gegen jede Form von Sicherheit. Aber ganz egal, ob es sich dabei um finanziellen, moralischen oder geistigen Besitz handelt, es wird zumindest ein bisschen kritisch betrachtet. Weil jeder Rückgriff, jedes Vertrauen in das, was wir haben, uns letztlich daran hindert, das zu sein, was wir sein sollen, nämlich Kinder Gottes, die auf Gott allein angewiesen sind. Der Glaube möchte Menschen den Weg zeigen, sich nicht von diesen Dingen abhängig zu machen, sondern sich auch des eigenen Wertes als Kind Gottes bewusst zu sein, des Reichtums, mit dem wir eigentlich beschenkt sind. In diesem Vertrauen liegt die Sicherheit der Glaubenden, nicht in dem, was man hat und erhalten kann. Und letztlich soll von dieser Erfahrung niemand ausgeschlossen sein. Nicht der junge Mann, nicht die Jünger und nicht wir. Auch das wird im Evangelium deutlich. Jesus droht dem jungen Mann nicht, aber er weiß, dass es Situationen gibt, in denen der Besitz Menschen derart in Beschlag nimmt, dass die Erfahrung eines erfüllten Lebens letztlich keine Chance hat. Denn egal, wie man es dreht und wendet, wer im Leben mehr als alles sucht, egal ob man dieses Mehr jetzt Erfüllung oder Erlösung oder Heil nennt, der kommt nicht darum herum, sich von anderen nichtigen und oberflächlichen Dingen zu trennen. Dieser Verzicht, das Trennen oder Lösen von den Dingen, das ist keine leichte Aufgabe. Auch die Jünger erschrecken über diesen Satz vom Kamel und dem Nadelöhr und fragen, ja, wer kann denn dann noch gerettet werden? Wer kann überhaupt noch zum Leben kommen? Sie fragen so, als ob sie denken, das darf doch nicht wahr sein, was du da sagst. Aber auch sie haben Jesus falsch verstanden. Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Hier geht es nicht um ein Urteil, das Jesus spricht, sondern es ist ja ein Wort des Trostes. Gott kann ganz einfach als Geschenk einen Menschen zum Leben in Fülle führen. Und das tut er auch. Denn wenn wir selbst am Ende unserer Möglichkeiten angekommen sind, dann sind die Voraussetzungen für Gottes Wirken erfüllt. Wenn wir wirklich all das loslassen können, was uns hält und belastet und uns vermeintlich Sicherheit gibt, ist die Möglichkeit gegeben, dass wir überhaupt frei sind, Gott in unserem Leben wirken zu lassen. Rettung, Heil, Liebe, Vertrauen, das soll es für jeden Menschen geben. Nur wir können uns das nicht kaufen und müssen es auch nicht selber machen, sondern wir erhalten es durch Gottes Gnade und wir erhalten es als Geschenk. Das ist der kostbare Schatz, den wir als Glaubende haben. Amen.